Ja, guten Morgen. Ich möchte heute mit dem Buch Mut weiterfahren, wie der Rudi schon angekündigt hat. Und zwar möchte ich mit euch das zweite Kapitel miteinander durcharbeiten. Das Buch Ruth ist eigentlich eine Liebesgeschichte, aber es beginnt ganz, ganz düster. Und wie man so von diesen tiefsten Tiefen auf die höchsten Höhen kommt in der Beziehung eines Menschen mit einem anderen, von dem wollen wir es heute haben. Nochmal einen kurzen Rückblick. Meine letzte Predigt hat davon gehalten, oder war das Thema, leere Hände. Und das muss man wirklich buchstäblich oder wortwörtlich so verstehen. Ruth, besser gesagt Naemi, ist von ihrem Land in Bethlehem weggezogen, aus dem Brotkorb Israels, wie es wortwörtlich heißt, Bethlehem übersetzt, aus der Fülle. Die Fülle hat sich als Hungersnot dargestellt und sie sind aus diesem Land weggezogen mit ihrer Familie, mit Elimelech, ihrem Mann, mit ihren zwei Söhnen. Man weiß nichts von einer Gottesbeziehung dieser Familie. Sie sind einfach weggezogen, vielleicht um das Vermögen außer Landes zu bringen, in Sicherheit zu bringen, oder einfach nur, dass es einem besser geht, den Status zu erhalten. Man geht ins Ausland, nach Moab, die eigentlichen Gegner Israels, und man lebt sich dort ein. Und wie es das Schicksal so will, stirbt Naemis Ehemann und kurz danach oder vielleicht auch Jahre später auch die Schwiegertöchter der Söhne, die sich dann im Land die Söhne genommen haben, als Schwiegertöchter, sterben auch noch die eigenen Söhne. Das heißt, es sind drei Frauen zusammen, die zwei Schwiegertöchter und Naemi, und alle haben einen Verlust. Darüber hinausgehend Naemi den doppelten Verlust. Den Ehemann oder den dreifachen Verlust, kann man sagen, auch die zwei Söhne. Ein Schicksal, das ich nicht unbedingt teilen möchte. Und das jeder vielleicht von uns auch schon in einer ein oder anderen Form schon erlebt hat, indem man einen Menschen, einen geliebten Menschen verloren hat. Und es ist nicht verwunderlich, dass Naemi darunter leidet, Menschen, die sie geliebt hat, verloren zu haben. Und sie sagt am Ende des ersten Kapitels, eigentlich heißt mein Name die Süße, die Liebliche, aber nennt mich lieber Mara, mir ist Bitteres widerfahren. Und sie leidet darunter, und ich denke, sie wird auch eine gewisse Art und Weise in der Schwermut und Depressionen gelitten haben. Und so möchte ich euch heute aber mit einem guten Abschluss heute der Predigt nach Hause schicken. Die Predigt heute heißt volle Hände unter Gottes Fürsorge. Und das möchte ich euch miteinander entfalten, indem ihr, wer eine Bibel dabei hat, wenn wir hier mal zuschrauben, es saust mir. Probieren wir es mal, wie weit bekommen. Möchte ich mit euch heute dieses zweite Kapitel miteinander betrachten. Volle Hände unter Gottes Fürsorge leben. Man kann also sagen, Naemi und Ruth, die beiden, die zurückgekehrt sind, wieder nach Bethlehem, und dann reden wir hier, dass es da wieder was zu essen gibt. Das heißt, die Brotkammer, der Brotkorb Israels ist wieder gefüllt. Das haben sie in Moab da scheinbar gehört irgendwie. Und man denkt drüber nach, man zieht wieder zurück. Da gibt es doch wieder was. Wir gehen ins gelobte Land in Anführungszeichen zurück. Wir drehen dem Land unserer Verheißung, dem Land unseres Gottes, nicht wieder den Rücken zu, sondern wir wollen zurückgehen zu unserem Gott. Und Naemi nimmt die Ruth mit und auch ihre Schwiegertochter, die andere, Und sie stellt sie vor die Wahl, indem sie ihnen sagt, geht zurück in euer Land, heiratet dort, heißt eigentlich im Grunde genommen auch, betet die alten Götter eures Landes wieder an. Die eine Frau trifft die Entscheidung, geht zurück, unter vielen Tränen und Weinens, aber Ruth trifft die Entscheidung, ich will mit dir gehen. Da, wo du bist, will ich bleiben. Da, wo du bist, ist mein Volk. Dein Volk ist mein Volk. Und sie trifft eine ganz bewusste Entscheidung für den Gott des Volkes Israel. Sie trifft eine ganz bewusste Entscheidung. Sie entscheidet sich für das Leben. Sie entscheidet sich für Gott selbst. Ich möchte euch vorlesen. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Ich drehe es ein bisschen hier rum. Naomi hatte von ihrem Mann her einen angesehenen Verwandten namens Boas. Er gehörte ebenfalls zur Sippe Elimelechs, dem Mann der Naomi. Man kann fast sagen, mit dem ersten Vers dieses zweiten Kapitels kommen da weise Ritter auf den Plan. Man kann fast sagen, hier jetzt plötzlich schafft Gott etwas ganz Neues. Vorher war es, sie haben alle leere Hände gehabt, sie haben gar nichts mehr vorzuweisen können. Und mit dem Entschluss, wieder zurückzugehen nach Israel, nach Bethlehem, treffen sie eine Entscheidung, die Folgen haben wird. Für die Ruth und auch für die Naomi. Ich habe ein interessantes Wort oder zwei interessante Worte gefunden. Naomi hatte von ihrem Mann her einen angesehenen Verwandten namens Boas. Diese zwei Wörter, angesehener Verwandte, die haben es in sich. Wortwörtlich heißen die Gibor Hayil, ein mächtiger Mann von Wert. Es gibt so viele Flachpfeifen in unserer Gesellschaft, die nur heiße Luft weitergeben und nicht zu dem stehen, was sie tun und was sie sagen. Hier ist ein Mann gemeint, der einen Wert darstellt. Ein angesehener Mann, ein mächtiger Mann von Wert. Dieses Wort wurde auch unter diesen Helden Davids verwendet. Diese Helden, die andere mitreißen können, diese Helden, die andere im Kampf angeleitet haben, die einen Wert haben, die einen Charakter haben, die etwas sagen und danach auch tun. Man könnte fast meinen, Bruce Willis ist hier aufgeschlagen. Ihr kennt ja alle die Geschichte von Bruce Willis in seinen Filmen, Stirb langsam 1, 2 bis 5 oder was, ich weiß es nicht mehr mittlerweile. Wenn man den Mann sieht, wenn er in Szene kommt, dann weiß man schon, jetzt wird alles gut. Der kämpft bis zum Umfallen, da sind keine Schmerzen genug, da ist Blut überströmt und trotzdem kämpft er noch. Und man weiß schon von vornherein, der Mann schafft's. Der vertrimmt und verprügelt die Übeltäter und Missetäter nach aller Regel der Kunst. Und wir wissen dann natürlich am Ende des Films, er hat gewonnen. So ein Mann ist das. Ein angesehener Mann von mehr Wert. Ein mächtiger Mann von Wert. Er hat es auch tun können. Er war auch reich und hat in seinem Ausstrahlen etwas den Menschen vermittelt, dass sie Vertrauen zu ihm haben können. Eines Tages sagt die Moabiterin Ruth zu Naomi, ich möchte gern hinausgehen und die Ähren auflesen, die auf dem Feld liegen geblieben sind. Irgendjemand wird es mir sicher erlauben. Geh nur hin, meine Tochter, sagte Naomi. Ruth kam zu einem Feld und las Ähren hinter den Schnittern auf. Es fügte sich, dass das Feldstück zum Besitz von Boas gehörte. Hintergrund dieser Handlung und dieser Tat ist ein Vers aus 3. Mose, Kapitel 23, Vers 22. Wenn ihr die Ernte eures Landes einbringt, sollst du das Feld nicht bis an den Rand abernten. Du sollst auch keine Nachlese halten. Lass es für die Armen und Fremden übrig. Ich bin Jahwe, dein Gott. Wisst ihr, was die Ruth hier macht? Sie vertraut als Ausländerin, als eine, die nicht zum Volk Israel gehört, sie traut diesem Gott. ist eine Probe ihres Glaubens, dass sie weiß um diese Aussage aus dem dritten Kapitel Mose, dass die Ernten, also die Schnitter, die Felder abernten, nicht alles abernten sollen, sondern den Armen und Bedürftigen stehen lassen sollen. Sie traut auf das Wort Gottes. Es ist eine erste Probe ihres Glaubens, dass sie hingeht und Gott vertraut, dass sie diesem Wort Vertrauen schenken kann. Im Lauf des Tages kam dann Boas aus der Stadt zu seinen Leuten hinaus. Jahwe sei mit euch, begrüßte er seine Schnitter. Jahwe segne dich, erwiderten sie. Man liest aus diesen wenigen Worten, welcher Respekt die Arbeiter dem Boas entgegenbringen. Und auch Boas seine Arbeiter schätzt. Er möchte ihnen den Frieden schenken, Gott sei mit euch. Und die Mitarbeiter segnen Boas mehr oder weniger mit dem Segen Jahwes. Boas fragte den Mann, der die Aufsicht führte, zu wem gehört denn diese junge Frau? Also man muss schon sagen, vielleicht hat dann Boas schon einen Blick auf dieses Mädchen gefunden. Und sie gefällt ihm scheinbar offensichtlich. Zu wem gehört diese junge Frau? Es ist eine Moabiterin, die mit Naomi aus dem Ackerland Moabs zurückgekommen ist, erwiderte der junge Mann. Sie hat gefragt, ob sie hinter den Schnittern her die Ähren auflesen darf. Von morgen an bis jetzt war sie auf den Beinen und hat sich kaum in den Schatten gesetzt. Schnitterarbeit oder Auflesen von auf dem Acker, wenn die Gerste und der Weizen reif ist, ist schon ein Knochenjob. Das heißt, man kann sich vorstellen, das ist immer März, April, Mai so um die Zeit, wenn die Ernte in Israel abgeerntet wird, da ist es nicht gerade kühl. Da ist die Sonne unbarmherzig und die Arbeit an sich selber, das ständige Bücken und Auflösen, also Aufheben, ich wollte es mit meinem Rücken nicht tun. Da bin ich schon heute froh, dass wir Mähdrescher haben, die das Ganze dann abschneiden und dann schon gleich dreschen und dann auf die Wagen verladen. Das war früher noch ein Job. Vielleicht der eine oder andere, der es noch kennt, ich war als Kind mit dabei, wenn wir als Kartoffeln aufgelesen haben. Die wurden nicht so maschinell ausgegraben, da ist nur der Traktor vorgefahren, hat aufgepflügt und dann hat es geheißen, bück dich und ein Körbchen und dann die Kartoffeln rein. Als junger Kerl, da war ich vielleicht so, da musste ich mit. Es war nicht unbedingt angenehm. Die haben immer so komisch gerochen, die Kartoffeln, aus der Erde rauszuglauben. Also ein Held war ich nicht beim Auflesen. Und man muss erkennen, die Ruth hat sich da schon reingekniet. Die hat sich auch dann das sich schon was kosten lassen an Kraft und Energie, einfach dann diese Chance zu ergreifen, an Nahrung zu kommen, was zu essen zu bekommen. Sie ist nicht eine Frau, die jetzt sagt, nur Naomi, bleib, ich bin dir jetzt nachgefolgt, jetzt sitze ich hier in Israel, hab nichts zu essen, mach du mal. Ja, ich gehe mal aufs Arbeitsamt und lass mich beschenken. Ne? Also das ist nicht die Art und Weise, wie Ruth lebt und auch mit der Naomi umgeht. Sie lässt sich da nicht irgendwie was schenken oder gibt die Verantwortung an sie weiter, sondern sie tut etwas ganz Praktisches, sie sorgt für zu essen. Ich habe diesen ersten Teil mal unter die Gedanken zusammengefasst. Gott überlässt nichts dem Zufall. Wir müssen in all dem auch immer wieder Gottes Handeln sehen, wie er mit Naomi und Ruth umgeht und sie auch versorgt und ja auch einen Blick hat für diese beiden Frauen, die ihr Vertrauen auf ihn gesetzt haben, auch zu versorgen. Es heißt ja so schön, es fügte sich. Das war das Feld ganz zufällig des Boas. Ich weiß nicht, hat sie das vielleicht vorher schon gewusst, aber dass das irgendeine Liebesgeschichte draus wird, das hat sie wahrscheinlich nicht damit gerechnet. Vielleicht hat sie es auch nicht gewusst, sie ist einfach nur hingegangen, hat angefangen und es war so. Aber dieser Satz, es fügte sich, ist für mich schon ein Hinweis darauf, dass Gott dahinter steckt, dass er die Finger im Spiel hat, dass er die Wege der Ruth so geebnet hat. Und er stellt Menschen in diese Situation der beiden Frauen, sprich jetzt nur von der Ruth, die in dieser Situation helfen können. Wir lesen mehr vom Boas, wie er sich verhält dieser Frau gegenüber. Er stellt Menschen in deine Situation, die dir auch dann helfen können. Männer von Wert. Es hält aber uns nicht davon ab, selber initiativ zu werden. Wir lesen ja, wie wir gelesen haben von der Ruth, sie ergreift die Initiative, ich will was tun. Ich bleibe nicht hier sitzen und lass mir die Tauben in den Mund fliegen, wenn sie denn kommen, sondern ich werde aufgefordert, oder sie sieht selber die Initiative zu ergreifen, selbst etwas zu tun. Und das ist für mich auch ein Beispiel, dass wir hier nicht immer auf dieser Welt ruhig auf unserem Sonntagsstühlchen sitzen dürfen, sondern dass wir ruhig etwas machen können, dass wir ruhig mitarbeiten können, auch für uns selbst auch zu sorgen. Und mit der Hilfe Gottes rechnen, dass Gott uns hilft, auch gerade dann, wenn wir initiativ werden, wenn wir in Verantwortung gehen, etwas zu tun, dass wir dann auch Gottes Hilfe erleben dürfen. Und natürlich auch fleißig sein, nicht auf den Acker gehen und dann erstmal den schönsten nächsten Baum auszusuchen und in den Schatten zu legen und dann ein bisschen vielleicht mit dem Fächer wedeln und dann warten, bis dann am Feierabend dann schön gefüllter Korb mit Gerste vor einem liegt. Fleißig sein und die Hände aufhalten. Vielleicht hat Gott es so ganz bewusst so geführt, dass er ihnen, diesen Frauen, erstmal die Hände leeren musste, damit sie bereit sind, Neues aufzunehmen. Und das ist ja ein Stück weit immer das Problem, dass wir immer an unseren alten Sicherheiten festhalten wollen und dann nicht in der Lage sind, die Hände offen zu haben, um Neues zu bekommen, indem Gott uns die Hände füllen will. Lass den alten Krust los, habe ich das letzte Mal gesagt. Lass ihn los, dann bist du wieder bereit, Neues in Empfang zu nehmen. Halt die Hände in einer Bereitschaft auf, dass Gott deine Hände füllen möchte. Es geht weiter. Da sagte Boas zu Ruth, hör zu, meine Tochter, geh nicht auf ein anderes Feld zum Ehrenlesen. Bleib hier, halte dich zu meinen Mägden, geh hier auf dem Feld hinter ihnen her. Ich habe meinen Leuten befohlen, dich nicht zu belästigen. Und wenn du Durst hast, dann geh zu den Krügen und trink von dem Wasser, das meine Leute sich dort schöpfen. Ganz der Gentleman. Er hat dieses Mädchen wahrscheinlich schon jetzt lieb gewonnen. Und er ist natürlich schlau genug, um sich den Braten zu sichern. Also dieses Mädchen zu sichern, bei sich zu behalten. Er sieht sie, er sieht ihren Wert, er sieht ihr Aussehen, sie gefällt ihm und er möchte sie behalten. Und er ist großzügig in dem, was er tut. Es ist eine Ausländerin, vergessen wir das nicht. Es ist ein Mensch, der in seiner Jugend geprägt war von Götzenanbetung, von religiösen Praktiken, sicherlich das eine oder andere mitgebracht hat. Es ist aber ein Mensch, der seine Vergangenheit losgelassen hat, der zu dem Gott Israels umgekehrt ist und als sein Gott annimmt. Und dieser Gott lässt sich anbeten, lässt sich erfahren. Und wir erfahren dann, wie Gott oder wie Boas dann sich darum sorgt, dass sie Verpflegung hat, dass sie zu essen hat, dass sie zu trinken hat. Ruth warf sich vor ihm zu Boden und sagt, womit habe ich das verdient? Warum beachtest du mich, obwohl ich eine Ausländerin bin? Solch einen Satz in unserer heutigen Zeit zu sagen, das ist eigentlich so eine Erfahrung zu machen, eine wohlwollende Erfahrung. Wo sind all die Flüchtlinge, die in unser Land gekommen sind? Würden die so einen Satz aussprechen in unserer heutigen Zeit? Nie im Leben. Und sie erfährt eine Gastfreundschaft, eine Offenheit, eine Bereitschaft, etwas zu schenken, das kann ich mir in unserer heutigen Zeit, in unserem heutigen Land fast nicht mehr vorstellen. Es gibt viele Menschen, die sich um Ausländer wirklich rührend gekümmert haben. Die waren auch bereit, viel Geld zu geben oder zuzustimmen, Geld zu geben. Aber trotzdem, diese Art und Weise, das rührt mich, das spricht mich an, dass sie selber sieht als Ausländerin, dass mir sowas Gutes widerfährt. Ist für sie nicht fassbar. Es hat fast etwas mit Gnade zu tun. Die Gegenwart Gottes durch Gnade zu erfahren, es ist ein Geschenk, das sie nicht verdient hat. Boas entgegnete, und jetzt, man hat mir genau berichtet, also der Mann war vorher schon ein bisschen interessiert an der ganzen Lebensgeschichte, man hat mir genau berichtet, was du nach dem Tod deines Mannes an deiner Schwiegermutter getan hast. Du hast Vater, Mutter und Heimat verlassen und bist zu einem Volk gegangen, das du vorher nicht kanntest. Also man erlebt nochmal den Schritt, was es die Ruth gekostet hat. Sie hat Vater, sie hat erstmal den Mann verloren, sie hat Vater und Mutter verlassen, sie war bereit, die alte Familie loszulassen und auch die Heimat zu verlassen und bist zu einem Volk gegangen, das du nicht gekannt hast. Das so einen Schritt zu machen, der kostet Mut. Und ich erinnere mich noch damals, als wir, weiß ich jetzt schon 30 Jahre zurück, als wir auf die Bibelschule gegangen sind, wir hatten den Tobi, unseren Ältesten, der war gerade 3-4 Jahre alt, und wir haben alles losgelassen. Wir hatten Riesenprobleme mit unseren Eltern, die haben es nicht verstanden, dass wir diesen Schritt gehen wollten. Die haben es absolut nicht verstanden. Ja, wovon lebt ihr? Und ja, was ist das für eine Ausbildung? Kann man dann davon später leben? Wir haben es erlebt, dass der Vermieter unserer Wohnung, wir mussten ja auch dann irgendwo leben, haben eine Wohnung gemietet, ein halbes Jahr die Wohnung leer stehen lassen hat, damit wir die Wohnung bekommen, dass wir da drin einziehen können. Wir haben erlebt, dass wir am Ende der Bibelschule mehr Geld hatten, als wir am Anfang gehabt haben. Es sind Dinge passiert, wo wir sagen können, da hat uns Gott durchgetragen. Da hat uns Gott durch, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, durchgetragen. Und wahrscheinlich habt ihr, die Schusters, genauso erlebt, wie wir es auch erlebt haben. Die Bibelschule hat keinen eigenen Friedhof, wo sie ihre Mitglieder oder Schüler beerdigen. Diese Erfahrung haben wir gemacht. Wir haben Gottes Durchtragen erfahren. Und das erlebt euch jetzt diese Naomi in ihren Aussagen, in dem Erleben, wo Gott sie führt, wo Gott sie nicht enttäuscht, wo Gott ihr einen Mann in den Weg stellt, der sie versorgt, der Verantwortung für sie übernimmt und ihr etwas oder ihr das Leben mehr oder weniger erhält. Jahwe, möge dir dein Tun vergelten und dich reich dafür belohnen. Jahwe, der Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um Schutz unter seinen Flügeln zu finden. Das ist das, was Boas zu ihr sagt. Er segnet sie auch für das Tun, das sie in der Vergangenheit getan hat. Und er spricht ihr auch den Reichtum einer Belohnung zu. Jahwe, der Gott Israels, zu dem du gekommen bist, da wirst du Geborgenheit finden. Da wirst du Schutz finden unter seinen Flügeln. Und er wird sie nicht enttäuschen. Zur Essenszeit sagte Boas zu ihr, komm zu uns und iss von dem Brot. Du kannst es auch in den Weinessig tunken. Da setzte sie sich zu seinen Leuten. Boas gab ihr so viel Röstkorn, dass sie sich satt essen konnte und sogar noch übrig blieb. Boas holt sie in seine Nähe. Er sagt, ich will dich nicht mal irgendwie da unten bei den Arbeitern sitzen lassen, du kommst zu mir. Er holt dieses hübsche Mädchen in seine Gegenwart. Er möchte mit ihr Gemeinschaft haben. Und früher hat man gemeinsam miteinander gegessen. Das war viel, viel mehr eine Nähe, eine Gemeinschaft, ein Ausdruck des Sich-Kümmerns, des für sich gegenseitig Sorgen, als es heute ist. Heute geht man in die Wirtschaft oder man sitzt mal vielleicht kurz zusammen, da gibt es halt schnell aus der Mikrowelle was. Früher war Essen miteinander Gemeinschaft, richtige Gemeinschaft, in der man miteinander gelebt hat und gegessen hat. Und es war nicht nur ein bisschen Essig, sondern es war Weinessig. Ich denke, da haben die dann schon auch ein bisschen, ja, also ich denke, man will davon mit den Ausdruck damit bringen, es gab Gutes zu essen, genügend zu essen. Sie hat so viel bekommen, dass es sogar übrig blieb und sie es eingepackt hat und mitgenommen hat. Sie konnte sich satt essen, richtig mal wieder, endlich mal wieder satt essen. Aus dem vollen Schöpfen. Als sie wieder zum Ehrenlesen aufstanden, also Mittagspause ist jetzt zu Ende, befahl Boas seinen Leuten, lasst sie auch zwischen den Gaben sammeln und jagt sie nicht weg. Ihr könnt sogar Ehren aus den Gaben fallen lassen, damit sie sie auflesen kann und beschimpft sie nicht. So sammelte Ruth auf dem Feld bis zum Abend und klopfte dann ihre Ehren aus. Sie hatte etwa 17 Kilogramm Getreide zusammengefasst. Also, wenn man nur mal am Acker entlang geht und sich ein paar Ehren aufliest, dann reicht es gerade vielleicht für eine karge Mahlzeit am Abend. Durch die Großzügigkeit von Boas hat sie eine Menge an Stroh zusammengesammelt und konnte sogar 17 Kilogramm, manche reden von 30, 40 Kilogramm, zusammensammeln. Das ist nicht ganz klar von der Einheit. Aber es bringt zum Ausdruck, sie bekommt die Fülle. Sie bekommt nicht nur irgendein bisschen was Abgestandenes, Zusammengekratztes, wo noch ein bisschen Erde mit drin ist. Sie bekommt die Fülle. Am Mittagessen und dann auch noch bei der weiteren Arbeit, dass sie mit Fülle nach Hause gehen kann. Und das hat sie der Großzügigkeit von Boas zu verdanken. Er verzichtet, da könnt ihr sagen, oh, das ist ja, da gebe ich nicht so viel ab, ne? Das ist, schmälert ja meine Ernte. Dann kann ich ja weniger verkaufen und kann damit wieder weniger Geld verdienen. Boas ist so ein Mensch, dass er großzügig gibt, dass er darauf verzichtet, auf seinen eigenen, nicht auf seinen eigenen Reichtum beharrt. Und so muss man sie wahrscheinlich eher so sehen. Hofft man sieht es ein bisschen. Die hat richtig tatkräftig angepackt. Die hat wirklich die Arme gefüllt gehabt mit Stroh. Und das ist ja auch noch eine Heidenarbeit, das Stroh dann hat am Ende nochmal auszudreschen. Ja, kennt ihr die Szene, wo man früher mit den Dreschflegeln gearbeitet hat? Die Älteren von uns wissen noch, was ein Dreschflegel ist. Das ist so eine lange Stange. Da hat man dann mit Lederriemen nochmal eine etwas kürzere Keule dran gebunden und dann hat man das auf das Stroh gedroschen. Man will damit, dass die Körner ausgedroschen werden aus den Ähren. Und dann muss man das Ganze zusammensammeln und dann muss man das, was übrig bleibt, dann in den Sack tun und kann es dann mit nach Hause nehmen. Ist schon eine Knochenarbeit, wie ich es gesagt habe. Die Ruth war sich nicht zu schade, diese Arbeit zu tun. Volle Hände unter Gottes Fürsorge. Gott übersieht nicht. Gott kennt deine Vergangenheit, nehmen wir aus diesen vergangenen Versen heraus. Gott kennt deine Vergangenheit. Er weiß, wo du herkommst. Er weiß, was du früher gemacht hast. Er kennt dein Leben nicht nur heute, er kennt dein Leben auch von früher. Und Ruth trifft mit ihrer Entscheidung, diesem Gott gehören zu wollen, diesem Gott nachzufolgen zu wollen, eine folgenreiche Entscheidung. Der Boas hat sich genau erkundigt. Er hat genau erkundigt, was sie getan hat. Er hat genau gesehen oder genau gewusst, was sie in der Vergangenheit für ein Leben geführt hat. Ob gut oder schlecht, so stehen wir heute auch vor Gott selbst. Gott weiß, was du getan hast. Er kennt deine Vergangenheit. Wir erleben von Boas, dass er Verantwortung für diese junge Frau übernimmt. Man könnte ihm jetzt eigensüchtige Ziele vielleicht unterstellen, aber er übernimmt ganz diesem Mann von Wert Verantwortung für diese Frau. Er gibt Getreide, Er lässt es großzügig fallen, sie kann großzügig aufnehmen. Er übernimmt Verantwortung für das Leben dieser Frau, letztendlich auch für Naemi. Boas ist großzügig. Er gibt nicht nur ein paar Körnchen, er gibt die Fülle. Boas holt Ruth in seine Gegenwart. Er isst mit ihr. Sie können sich satt essen miteinander. Boas gibt im Überfluss nicht nur ein bisschen, wie ich eben schon gesagt habe. Er ist richtig, richtig großzügig. Nur zu weit zu schnell. Wenn wir das Wort Boas mit Gott ersetzen, dann können wir erleben, Gott kennt meine Vergangenheit. Gott kennt dich. Gott übernimmt aber auch Verantwortung für mich und mein Leben. Er weiß, dass ich aus diesem alten Leben nicht herauskommen kann. Ich habe leere Hände. Die Ruth hat leere Hände gehabt. Er übernimmt Verantwortung, indem er Jesus Christus Mensch werden lässt, dass Jesus Christus für unsere Unfähigkeit, Gott kennenzulernen, Gott nahe zu kommen, dass er bereit ist, den Weg ans Kreuz zu gehen, um diesen Weg zu Gott, zum Vater, frei zu machen. Wir erleben, dass Gott großzügig ist und unsere Schuld vergibt. Wir haben in der Vergangenheit im Matthäus-Evangelium von Daniel gehört, wie schrecklich der Tod am Kreuz ist. Und was Jesus Christus als Sohn Gottes aufgegeben hat, Mensch zu werden, in diese jämmerliche Hülle zu kommen, um am Kreuz zu sterben. Und er kann nicht einmal etwas dafür, wie Menschen mit ihm umgehen. Boas oder Gott holt uns in die Gegenwart Gottes. Er möchte mit uns Gemeinschaft haben. Er möchte mit uns essen und trinken. Gott möchte dich, jeden Einzelnen. Und er sieht dich nicht in der Masse, er sieht dich persönlich. Er sieht dich. Und er gibt im Überfluss. Also nicht nur ein paar Körnchen, wie ich eben gesagt habe, sondern er gibt im Überfluss jetzt in der Gegenwart mit seiner Nähe, mit der er uns begegnen will, sondern auch in Zukunft erleben wir, was es heißt, ihm zu gehören. Eine gemeinsame Zukunft mit Gott zu haben. Noch ein paar Verse, dann haben wir es geschafft. Sie nahm es auf und brachte es in die Stadt, also diese 17 Kilo, war natürlich auch ein bisschen was auf dem Puckel. Ihre Schwiegermutter sah, was sie aufgelesen hatte, dann holte Ruth hervor, was von ihrer Mahlzeit übrig geblieben war und gab es ihr. Sie hätte jetzt auch sagen können, also das habe ich mir jetzt wirklich hart erarbeitet. Und das lege ich mir jetzt in den Kühlschrank und das ist jetzt noch Mahlzeit für morgen oder übermorgen. Das tut die Ruth nicht. Sie sieht die Naemi, dass die ja auch Hunger hat. Und wahrscheinlich ist Naemi schon ein bisschen älteren Semester geworden und konnte vielleicht auch gar nicht mehr auf das Feld gehen. Sie gibt ihr großzügig von dem, was sie selbst an Essen bekommen hat von Boas, gibt sie weiter und gibt es anderen. Und das ist das, was wir auch, dass es auch für uns eine Lektion ist, das, was wir bekommen an Unterweisung, an Wort Gottes, dass wir das auch anderen weitergeben, dass andere davon leben können. Gott füllt uns großzügig jeden Tag neu die Hände, damit wir es weitergeben können, damit wir nicht drauf sitzen bleiben müssen, dass es faul wird, sondern dass wir anderen von unserem Gott erzählen, von uns seiner Liebe begeistert sind und so begeistert sind, dass wir anderen das Brot des Lebens geben können. Da fragt Naomi, wo hast du heute Ehren gelesen? Auf wessen Feld bist du gewesen? Gott segne den, der es dir erlaubt hat. Sie berichtet ihrer Schwiegermutter alles und sagte, der Mann, auf dessen Feld ich heute war, hieß Boas. Sie sagt ganz offen und ehrlich, da und da bin ich gewesen und so hat mir Gott getan, wohlgetan. Da sagt Naomi zu ihr, Er sei gesegnet von Jahwe, der uns seine Gnade nicht entzogen hat, weder uns Lebenden noch unseren Toten. Du musst wissen, fuhr sie fort, Boas ist mit uns verwandt, er ist einer von unseren Lösern. Dieses Wort, Moment, geht's? Ja, dieses Wort Löser ist sehr interessant. Ich denke, ihr könnt auch das Wort Erlöser damit in Verbindung bringen. Es hat genau diese Aufgabe. Das Wort Löser oder auch das hebräische Wort Goel bedeutet, Verwandte aus der Sklaverei zu erlösen, wenn diese einen versklavten Menschen freikaufen kann, wenn sie das Geld haben dazu. Also es geht immer in der Beziehung zum Verwandten, wo andere dann für diesen Verwandten, der Schlimmes, der sich vielleicht in die Sklaverei verkaufen musste, weil er in Armut geriet, dass man den freikaufen kann. Das Eigentum von Verwandten zurückkaufen, das sie aufgrund von Armut verkaufen mussten. Das war auch so eine Sache, wo man dann Eigentum wieder zurückerwerben kann und es ihm zu geben, ohne irgendwelche Auflagen. Und dann das Dritte, die Witwe des Bruders zu heiraten, um einen Sohn zu zeugen, damit der Name des Bruders fortgeführt wird. Die sogenannte Levirats-Ehe wird heute nicht mehr praktiziert, aber zur damaligen Zeit war es im Alten Testament, in den 5 Büchern Mose, so vorgesehen, dass wenn der Bruder die Schwägerin geheiratet hat, dann die Ehe fortführen konnte, um einen Sohn zu zeugen, damit die Ehe, der Name, weitergeführt wird. Das trifft in allen Dingen auch auf uns zu. Gott möchte uns freikaufen. Gott möchte für uns bezahlen. Jesus Christus möchte für uns bezahlen. Denn so hat Gott die Welt geliebt, damit alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben. Gott hat bezahlt. Er möchte uns etwas schenken, das wir nicht verdient haben. Er gewährt uns die Gnade seiner Zuwendung. Er gewährt uns Gnade. Ruth, die Moabiterin, erzählt weiter. Schließlich hat er noch zu mir gesagt, dass ich mich zu seinen Leuten halten soll, bis dass die ganze Ernte eingebracht wird. Also es ist nicht nur eine einmalige Veranstaltung gewesen, sondern Boas gibt der Ruth eine Festanstellung, könnte man fast sagen. Also bis zum Ende der Ernte kann sie arbeiten. Das heißt, sie ist auch in einer gewissen Weise auch geschützt vor dem Verhungern. Da sagte Naomi, es ist gut, meine Tochter, wenn du mit seinen Mägden aufs Feld gehst, dann wird man dich auf einem anderen Feld nicht belästigen. So hielt sich Ruth zu den Mägden des Boas und las Ähren auf, bis die Gersten und auch die Weizenernte vorbei war. Dann blieb sie bei ihrer Schwiegermutter. So endet das zweite Kapitel. Die Fürsorge, die Naomi und die Ruth erlebt haben, indem sie nur mit leeren Händen gekommen sind und bereit waren, diese Hände sich füllen zu lassen. Wie es dann weitergeht mit dieser Liebesgeschichte und wie sie zwei in sich näher kommen, das werdet ihr dann in der nächsten Predigt dann von mir hören. Aber ich möchte euch nochmal zusammenfassend sagen, dass Gott für einen Erlöser sorgt. Gott sorgt für einen Erlöser, der uns aus unserer Unwägbarkeiten, aus unserem Leid, aus unserem Versagen herausholt. Er sorgt dafür, dass es er selbst höchstpersönlich tut. Er hat diese Aufgabe des Erlösens nicht an irgendjemand anders delegiert. Diese Aufgabe war Gott so wichtig, dass er es selbst durchgeführt hat, weil es kein anderer tun konnte. Er erlöst aus Mangel, um uns reich zu beschenken. Er schenkt Bewahrung dieser jungen Frau, die wahrscheinlich in dieser Zeit der Richter gelebt hat, in dem jeder tat, was recht war und keiner dem anderen verantwortlich war. Und jeder hat gerade das getan, was ihm Spaß gemacht hat. Und vor allen Dingen, Gott schenkt uns eine Zukunft. Warum sollten wir uns diesem Gott nicht mit offenen Händen begegnen? Ich wildere jetzt ein bisschen in fremden Gefilden. weiß nicht, da oben sieht man es besser. Wer kennt den Schauspieler und wer kennt den Film? Nicht ganz einfach. Jemand eine Idee? Keine Ahnung. Er hat einen Oscar bekommen, dieser Film. Also ihr müsstet ihn eigentlich gesehen haben, er kam schon im Fernsehen. Okay, also 12 Years a Slave. Und der Schauspieler heißt, jetzt mal gucken, ob ich es rauskriege, Chiwetel Ejiofor. Also ich weiß nicht, wie man seine Kinder so nennen kann, aber ja. Dieser Schauspieler, Chiwetel, spielt den jungen Salomon. Er wohnt in New York, 1841, Sklavenzeit. Er ist Musiker, er hat Frauen, er hat eine Frau und Kinder. Mehrzahl bezieht sich auf die Kinder, nicht auf die Frauen. Entschuldigung. Und er bekommt eines Tages ein tolles Angebot in Washington, D.C. Das liegt ein paar hundert Meilen unterhalb von New York, ein Konzert zu geben. Das bestreitet er dann auch, dieses Konzert, und anschließend wird gefeiert. Muss scheinbar gut gewesen sein. Und nach durchzechter Nacht muss er morgens dann feststellen, wahrscheinlich so ein Brummschädel, dass er Drogen aufgesessen ist und dass er gefesselt am Boden liegt, an den Boden gekettet ist. Und dass er verkauft worden ist an Sklavenhändler. Und es kommt so, wie es kommen muss. Er wird dann von Washington D.C. nach New Orleans gekarrt oder geschafft irgendwie. Und er muss dann dort auf der Plantage Sklavenarbeit verrichten. Er muss dann die Baumwolle pflücken. Und er wird dann ziemlich mies behandelt. Da ist ein Aufseher gewesen, der ihn richtig dann brutal, da war dann ein bisschen eifersüchtig, weil er sich so, weil der Chiwetel, der Salomon, sich gut mit dem Eigner verstanden hat, und der hat ihn dann richtig gehend mies behandelt und immer verprügelt. Bis ihm eines Tages mal der Kragen platzt und er den Aufseher mit seiner eigenen Peitsche verprügelt. Moment. Das führt dann dazu, dass der nicht ganz gut auf ihn eingestellt ist. Er packt ihn, fängt ihn, hängt ihn auf. Im letzten Moment wird er gerettet. Und dann wird er dann in eine andere Plantage weiterverkauft. Und dort erlebt er dann zufällig, hat er dann eine Begegnung mit jemandem, der seine alte Familie kennt. Und er bittet diesen Mann, dafür zu sorgen, dass sie erfahren, die Verwandtschaft, wo er ist. Und er bringt dann mit dem Sheriff dann die Erlösung für diesen Salomon. Er wird befreit und kann nach 12 Jahren seine Familie wiedersehen. Die wussten ja damals gar nicht, wo er überhaupt ist. Entschuldigung. Und so ist es ein bisschen wie auch ist es ihm auch wie der Ruth ergangen. Von jetzt auf nachher hat er alles verloren. Er stand buchstäblich mit leeren Händen da, hat nichts mehr gehabt. Das Einzige, was er gehabt hat, die Willkür seines Herrn. Und er musste in dieser Willkür leben. Und er wurde nicht gut behandelt. Und so ging es auch der Ruth und Naomi. Die haben aus dem Reichtum, das sie gehabt haben, aus dem Vermögen, das sie gehabt haben, nichts mehr in den Händen. Es ist ihnen alles aus den Händen geglitten. Und so ist es auch bei ihm gewesen. Er hatte nichts mehr, keine Sicherheit, gar nichts mehr. Und er musste dann diese furchtbaren Schmerzen und auch diese Behandlung erleiden und erdulden und ertragen, bis eines Tages der Erlöser kommt. Derjenige, der weiß, wo seine Familie lebt. Derjenige, der weiß, wo der Sheriff lebt, der ihn befreien kann, weil er war ja ein freier Afrikaner, Afroamerikaner. Und er bekommt dieses Recht wieder zugesprochen. Er wird wieder frei. Und man liest dann am Ende des Nachspanns, dass er tatsächlich dann versucht hat, gegen seine Widersacher zu prozessieren, hat es aber nicht geschafft. Aber das Einzige, was ihn geprägt hat, war, dass er andere Sklaven aus der Sklaverei befreien wollte. Das war sein größter Antrieb, anderen zu helfen, aus der Sklaverei herauszukommen, anderen zu helfen, dass sie die Rettung, die Erlösung, wie er es erlebt hat, auch erleben darf. Und in diesem Sinne möchte ich euch entlassen in diesen Sonntag, dass wir einen guten Gott haben, der sich um uns kümmert, dass wir mit leeren Händen wahrscheinlich viel besser fahren als mit gefüllten Händen unserer eigenen Vergangenheit. Deswegen lasst los und lasst eure Hände heute an diesem Sonntag füllen. Amen.